Hallo und herzlich willkommen zum YEET Podcast, dem Podcast für Glaube, Ethik, Social Media und digitale Kirche. Ich bin Claudius Gregert und in dieser Folge mit dabei, und das bereits zum zweiten Mal beim YEET Podcast, ist Professor Dr. Holger Sievert von der Makromedia University of Applied Sciences in Köln. Und das ist kein Zufall, denn Holger hat zum zweiten Mal Dirk mitgebracht. Holger, wer ist denn dieser Dirk 2 und magst du uns den mal kurz vorstellen?
Ja, der Dirk 2 ist eigentlich der Dirk 2026 und Dirk steht für Digitalisierung im Raum der Kirchen und ist eine breit angelegte Studie, bei der wir Kirchenmitarbeitende und vor allem Kirchenmitglieder befragt haben, wie sie Digitalisierung im Raum der Kirche erleben, welche Digitalstools sie selber nutzen und insbesondere auch, wie sie bei all diesen Fragen aktuell mit KI umgehen.
Sehr spannend. Dann ist ja kein Wunder, dass wir dich zum zweiten Mal eingeladen haben. Das erklärt sich von selbst, dass wir da total interessiert dran sind an den Ergebnissen. Aber vorab vielleicht nochmal zur Klärung, was leistet die Dirk-Studie? Wie würdest du es beschreiben und was leistet sie nicht?
Also was sie leistet, sie gibt, glaube ich, denjenigen, die in Kirche Verantwortung tragen oder denjenigen, die Kirche mitgestalten möchten, die Möglichkeit, basiert auf Daten und nicht nur aus dem Bauchgefühl heraus, zu planen und zu überlegen, wie künftige Kommunikationsarbeit, wie künftige Gottesdienstformen, wie künftige Organisation in Kirche aussehen kann. Das leistet sie. Was sie nicht leistet, sie liefert dazu keine fertigen Lösungen, sondern sie liefert eben Rahmendaten, um Situationen einzuordnen. Also wenn man so will, tja, vielleicht evidenzbasiertes Kirchenmanagement oder evidenzbasiertes Kommunikationsmanagement in Kirche, was in meiner Beobachtung durchaus öfter stattfinden könnte.
Ja, also das heißt, man kann daraus jetzt Schlüsse ziehen, man kann auch Konzepte daran überprüfen anhand der Daten, aber sie liefert natürlich keine Lösungen logischerweise.
Genau, zumindest keine direkten Lösungen. Sie legt gewisse Dinge nahe, gewisse Schritte zu gehen, gewisse Schritte nicht zu gehen, aber sie liefert eben die Möglichkeit, das basierend auf Daten, auf Erfahrungen zu machen. Und da wir über 7000 Befragte haben, also wirklich auf einer sehr breiten Datenbasis auch zu gucken, im evangelischen wie im katholischen Bereich in Deutschland, wieder diese Themen gesehen werden.
Okay, dann lass uns doch gerade nochmal da genauer hingucken. Wer wurde denn befragt und was war dieses Mal, also bei Dirk 2 oder 2026, neu und anders als bei, gerade bei der befragten Struktur, als bei der ersten Dirk-Studie?
Also befragt wurden in beiden Fällen Kirchenmitglieder und Kirchenmitarbeitende. Das Vorgehen war so, dass wir zusammengearbeitet haben mit der EKD, mit der Bischofskonferenz, mit vielen Landeskirchen und Bistümern, und die haben das quasi in ihre Fläche gestreut, diesen Link gestreut und versucht, möglichst viele Befragte für die Studie zu generieren. Das war der eine Arm. Und der zweite Arm war der Versicherer im Raum der Kirchen. Und die haben das an etwa 40.000 ihrer Kundinnen geschickt, die ein Doppel-Opt-in hatten und die man sozusagen befragen durfte oder fragen konnte, ob sie an der Befragung teilnehmen möchten. Und aus diesen beiden Armen zusammen hat sich dann die Befragung zusammengesetzt. Insgesamt sind das so 7.000 geworden. Der Unterschied ist, dass wir diesmal ein bisschen mehr Befragte in älteren Altersgruppen haben. Das können wir aber bei den Mitgliedern entsprechend runterrechnen, sodass also die Vergleichbarkeit zu den repräsentativen Daten und zu dem Sample vom letzten Mal da auch hergestellt ist. Umgekehrt können wir dadurch sehr viel tiefer in gewisse Altersgruppen reingucken, als wir das bisher konnten.
Sehr spannend. Du, dann lass uns mal in die Ergebnisse einsteigen. Vielleicht, wenn du erlaubst, frage ich mal so ganz allgemein und naiv, wie digital zeigt sich Kirche 2026? Kann man das vielleicht so beantworten?
Ja, die Frage ist, wie zeigt sich wer in Kirche 2026? Weil das sehr unterschiedlich aussieht für Kirchenmitglieder, für Kirchenmitarbeiter und für Kirche als Institution.
Interessant.
Für Kirchenmitglieder ist es so, Kirchenmitglieder sind, und das bestätigt sich auch 2026, deutlich digitaler als die Gesamtbevölkerung. Das läuft so ungefähr 2 bis 3 Jahre der Gesamtentwicklung voraus. Das liegt nicht daran, dass wenn man den Heiligen Geist hat, dass man dann digitaler wird, weil man das aus vernünftigen Gründen tut oder was auch immer, sondern es liegt daran, dass einfach die Leute, die noch Mitglieder in Kirche sind, andere sozioökonomische und soziodemografische Merkmale haben, die eine höhere Digitalität mit sich bringen.
Alles klar.
Und deswegen,
das heißt, da gibt es Überschneidungen.
Genau. Und deswegen sind Kirchenmitglieder digitaler als Gesamtbevölkerung. Kirchenmitarbeitende sind ungefähr im Gesamtdurchschnitt der Bevölkerung, also weder digitaler in der Nutzung, in der Art, wie sie es machen, noch undigitaler als andere. Das sind die beiden, sag ich mal, guten Nachrichten und die spannenden Nachrichten. Die schwierige Nachricht ist, dass sowohl Kirchenmitglieder als auch Mitarbeiter, wenn man sie an einzelnen Items fragt, wie sie Digitalisierung von Kirche wahrnehmen, bei ganz vielen Fragen mit Werten antworten, die hätte es für deutsche Unternehmen vor 10 bis 15 Jahren gegeben. Oh. Also in Kurzform, Kirchenmitglieder sind so 2 bis 3 Jahre voraus, Kirchenmitarbeitende sind so Mainstream. Kirchliche Institutionen sind zum Beispiel, wenn es um Social Media Arbeit, wenn es um andere Themen geht, in der Gesamtfläche der Institutionen ungefähr 10 bis 15 Jahre hinterher.
Entschuldigung, aber 10 bis 15, das ist ein gigantischer Wert, oder? Das ist doch schon außergewöhnlich oder herausstechend, oder?
Es ist herausstechend, ob es außergewöhnlich ist, wenn man sich auch andere Strukturen anguckt und andere Rahmenbedingungen. Ich meine, wir haben als Kirche größtenteils Gebietsstrukturen von 1920 oder sowas, ja?
Okay, ja.
Also ist es auch vielleicht nicht komplett überraschend. Ich mache es vielleicht mal an einem Beispiel klar. Mhm. Wenn man Mitarbeitende von Unternehmen fragt, welche Bedeutung inzwischen soziale Medien für ihre externe Kommunikation haben. Ja?
Ja.
Dann antworten einen, den letzten Erhebungen, die wir da mit deutschen Unternehmen gemacht haben, dann antworten da ungefähr 60-70% eine große oder sehr große Bedeutung. Und zwar für die Gesamtheit der deutschen Unternehmen mit mehr als 10 Mitarbeitern. Wenn man kirchliche Mitarbeitenden fragt, welche Bedeutung denn in ihrer Organisation externe Social Media haben, dann landet man so bei Werten um die 30, etwas über den 30%. Das sind Werte, die hatten wir bei Unternehmen 2013.
Ja, als es gerade so anfing,
genau,
größer zu werden sozusagen oder im Bewusstsein zu sein. Natürlich gab es schon länger soziale Medien, aber ja, ich verstehe.
Genau, und dadurch kommt dieses Gap halt zustande. Und wenn man in die Fläche schaut, kann man es auch ganz konkret sehen. Kirchengemeinden und auch viele Einrichtungen, also auch soziale Einrichtungen, die haben in der Regel eine Webseite. Also das andere gibt es auch, aber ist die Riesenausnahme. Aber sie haben ganz häufig keine Social-Media-Accounts. Mhm. Und wenn sie Social-Media-Accounts haben, werden sie nicht oder ausgesprochen stiefmütterlich bespielt. Und dann wird gesagt, nein, wir müssen uns auf die Präsenzarbeit konzentrieren.
Ja.
Und ich finde Präsenzarbeit mega wichtig und ich halte auch gar nichts von einer rein digitalen Kirche als führendes Format. Ich glaube, die Zukunft von Kirche ist hybrid, aber sie ist eben hybrid und nicht nur analog. Und wenn man Leute motivieren, mitnehmend in der Fläche erreichen will, muss man da deutlich digitaler werden. Und ja, da gibt es, was gerade das Thema Social Media angeht und auch andere Bereiche von Digitalisierung angeht, einen riesigen Aufholbedarf.
Ja.
Es gibt eine Ausnahme, das ist das Thema KI. Also da kann es ja noch gar kein Backup von 10, 15 Jahren geben.
Logisch,
Das hat sich in Kirche deutlich schneller durchgesetzt als manche anderen Themen. Also wir sind jetzt schon beim Thema künstliche Intelligenz so, dass uns zum Beispiel Kirchenmitarbeitende und Mitglieder gleichermaßen sagen, ungefähr jeder zweite nutzt KI zumindest selten für gewisse Tätigkeiten. Also jeder zweite. Ungefähr so jeder fünfte macht es wirklich regelmäßig. Und dann gibt es einige, die haben es mal probiert, einige wollen es gar nicht probieren. Also da gibt es dann ganz verschiedene Einstellungen. Und wenn wir auf die Institutionen gehen, dann haben wir, wenn man so will, die eigentlich, wenn es vernünftig gemacht wird, erfreuliche Tendenz, dass ungefähr 60% in irgendeiner Form der kirchlichen Institutionen bereits künstliche Intelligenz, insbesondere generative KI, also LLMs, in irgendeiner Form nutzen.
Also spannend.
Großes Gap bei vielen Digitalisierungsthemen, nicht ganz so großes beim Thema KI.
Okay, da frage ich dich nachher auch nochmal genauer zu. Was mich jetzt interessiert ist, als wenn wir jetzt sagen, Kirche ist 10 bis 15 Jahre hinterher im Vergleich zu deutschen Unternehmen, was digitale Kommunikation betrifft, glaubst du, dass denn das überhaupt ein Hinterher ist oder ist es vielleicht sogar eine bewusste Entscheidung dagegen? Sprich, da ist es vielleicht auch eine Grundsatzentscheidung zu sagen, digitale Kommunikation ist nichts, wo wir uns als Kirche sehen.
Also ich glaube, dass das in Einzelfällen tatsächlich auch eine bewusste Entscheidung ist.
Mhm.
Ich glaube, dass diese bewusste Entscheidung an vielen Stellen vorgeschoben wird. Und dass gesagt wird, wir sind ja so analog, also machen wir das nicht, weil man Angst hat vor was Neuem, was anderem, was Größerem und Angst hat, was weiterzuführen, was nochmal Mehraufwand bedeuten könnte.
Mhm.
Und ich glaube, ja, es geht hier um Mehraufwand oder es geht um Andersaufwand. Also man wird gewisse Kapazitäten umorientieren müssen. Aber ich glaube, an vielen Stellen ist sozusagen der Wunsch, analog zu sein, ein Vermeidungsargument, um in diesen anderen Dingen nicht so aktiv sein zu müssen. Es gibt ganz viele Gründe auch dazu, auf Social Media sich zurückzuhalten. Ja, auch gerade als Kirche, auch gerade als Gemeinde. Ja, fallen mir ganz viele Gründe ein, auch gerade bei den Plattformstrukturen, die wir haben.
Ja.
Es gibt auch ganz viele Gründe, sich bei KI zurückzuhalten. Auf der anderen Seite gibt es aber auch ganz viele Gründe, das zu tun. Und wenn ich mit Gemeinden und mit Landeskirchen spreche, dann ist mein Eindruck eher, das sind jetzt nicht große, bewusste, strategische Argumente, warum man das nicht tut, sondern es ist eher so eine Vermeidungsstrategie, in dieses Thema nicht richtig reingehen zu wollen, auf das andere zu setzen, was man halt gewohnt war. Und ich glaube, es hat auch ein bisschen was mit einem Reflex zu tun. Kirche neigt dazu, sich an Kerngemeinde oder an vermeintlich regelmäßigen Kirchgängern zu orientieren.
Ja.
Und eigentlich nicht an der Gesamtheit ihrer Mitglieder. Ja. Und ich glaube, wenn man das stärker machen würde, dann könnte man auch das Thema Mitgliederschwund und andere Dinge vielleicht nicht nur reduzieren, sondern vielleicht auch in gewissen Gruppen und Bereichen deutlich Personen noch hinzugewinnen.
Ja, ja. Kann ich mir vorstellen, kann ich dir sehr gut folgen. Du, Holger, dann lass uns mal bitte jetzt ein bisschen in vor allen Dingen natürlich einen Bereich gehen, der uns beim Yeet-Podcast besonders interessiert, logischerweise das Thema Kirche und Social Media. Du hast ja jetzt schon mal Andeutungen gemacht. Da würde ich gerne ein bisschen tiefer mit dir jetzt in die Ergebnisse einsteigen. Also, wie ist es mit der Social-Media-Nutzung bei Kirche und bei Kirchenmitgliedern? Wir haben gehört, es ist bei Kirche der Institution nicht so weit her, bei Kirchenmitgliedern schon. Welche Plattformen werden denn zum Beispiel bevorzugt? Fangen wir vielleicht mal damit an.
Also wenn man sich das insgesamt anguckt, dann ist die Plattform, wenn wir jetzt wirklich klassisch über Social Media sprechen, die vorne liegt, dann ist das Instagram. Je nachdem, ob man jetzt gewichtet oder nicht gewichtet das sich anschaut, dann geht es in die Größenordnung mehr als jeder Zweite. In diesem Umfeld nutzt mindestens einmal wöchentlich Instagram. Und das ist die Plattform, die da mit großem Abstand führt. Was ungefähr je nach Gewichtung gleich auf ist, ist YouTube, wobei man YouTube inzwischen eher als Streamingdienst einstuft, denn als soziales Medium. Es wäre das Vergleichbare, alles andere ist deutlich dahinter. Und gegenüber zum letzten Mal hat insbesondere Facebook und hat auch X oder damals Twitter deutlich verloren nochmal.
Ah ja.
Und was auch ganz spannend dabei ist, ist, dass Instagram tatsächlich führend ist, bis hinein in höhere Altersgruppen. Also der Kipp sozusagen für Instagram und Facebook in der Struktur, der verzieht sich tatsächlich erst in der Gruppe 60 bis 69, also bis Ende 50 führt Instagram. Bei 60 bis 69 sind sie quasi gleich auf und erst ab 70 ist Facebook vorne. Das heißt, der führende Social-Media-Kanal quer durch alle kirchlichen Altersgruppen, wenn ich wirklich ganz unterschiedliche Gruppen erreichen will, ist Instagram.
Ist tatsächlich Instagram.
Sinnvoll ist, mit einem Kanal alle zu bespielen, kann man diskutieren. Für Gemeinden halte ich das durchaus, wenn man nicht viel macht, für einen Ansatz, den man erstmal verfolgen kann. So eine gewisse Basisinformation und einen gewissen Basisdialog. Und dann ist es tatsächlich Instagram und nicht mehr Facebook und auch nichts anderes in dem Bereich. Wie gesagt, YouTube. Relativ gleich auf, aber ganz anders gestrickt als Medium und auch durchaus aufwendiger zu bespielen, wenn man es gut bespielt.
Ja, natürlich, ja. Und natürlich würden wir ja immer sagen, man muss sich trotzdem die Zielgruppe genauer anschauen, auch wenn man das mit einem Kanal machen möchte nur. Oder vielleicht kann man auch verschiedene Formate machen. Klar, aber davon ab, du hast jetzt die Altersstruktur auch schon kurz angesprochen. Das interessiert mich natürlich auch noch ein bisschen weiter. Wer nutzt denn was besonders, also ist es auch bei Kirchen im Prinzip so, dass, du hast ja das Facebook schon angesprochen, dass das eher vom SeniorInnenkreis genutzt wird und TikTok immer noch meist von jungen Leuten, oder ist es bei Kirchen ein bisschen anders mit den Altersstrukturen?
Nee, das ist im Prinzip genauso, wobei diese SeniorInnengruppe, dass Facebook wirklich vorne liegt, tatsächlich über 70 inzwischen beginnt. Das war beim letzten Mal noch eher über 60, also es hat sich sozusagen nach oben nochmal verschoben in der Struktur und ist insgesamt deutlich zurückgegangen in allen Altersgruppen. Und in der Tat ist es so, dass Snapchat und TikTok noch eine relativ große Bedeutung in der Gruppe unter 30 haben. Insbesondere auch Snapchat, was natürlich aus diversen Gründen besonders schwer zu bespielen ist, was ich auch niemandem empfehlen würde, so als Erstkanal und Erstthema anzugehen. Ja, dann schon tatsächlich eher TikTok. Aber wenn man so als Gemeinde unterwegs ist, wäre meine aktuelle Empfehlung, einen allgemeinen Gemeindekanal auf Instagram haben. Wenn man sich dazu entschließt, Social Media Arbeit zu machen, dann kann man überlegen, ob man davon noch einen Spin-off als Jugendkanal oder ähnliches macht. Und wenn man das hat, dann kann man auch überlegen, ob man das in einer angemessenen Form noch auf TikTok ausspielt oder nicht. Das wäre aber tatsächlich nochmal so ein Add-on. Also nicht Add-on im Sinne von, man darf auch gern bei TikTok starten. Einem muss nur klar sein, dass man bei TikTok auch in den jüngeren Altersgruppen weniger Leute erreicht als bei Instagram.
Okay, interessant. Kann man denn überhaupt sagen oder wurde Fragen in die Richtung gestellt, warum welche Menschen bestimmte Plattformen nutzen, warum es da Vorzüge gibt? Gibt es da über Motive Erkenntnisse?
Also nicht aus dieser Studie, aus anderen Studien ja. Und das hat halt sehr viel damit zu tun, mit sozialer Identifikation, mit Gruppenbildung und anderen Dingen. Also gerade die unter 20-Jährigen, die dann bei Snapchat unterwegs sind, hat das sehr viel mit Gruppenbildung und fleißigen, wechselseitigen Flammengenerierungen und täglichen Snaps verschicken oder auch Round-Snaps oder anderen Dingen zu tun. Also da gibt es so einen gewissen gruppendynamischen Effekt. Mhm. Und ansonsten ist Instagram, glaube ich, immer mehr auch so eine Art, ja, News- und Abspielkanal geworden, ja. Also was wir hier beobachten, das kann man ja umgekehrt auch sehen, wenn man sich anguckt, auf welchen Kanälen wird sowas wie Tagesschau konsumiert und wahrgenommen. Ja. Auch das verlagert sich in soziale Medien und da auch ganz, ganz stark hin in Richtung Instagram. Nicht, weil ich Instagram jetzt für eine tolle Plattform halte, auch da gäbe es politisch und im Hintergrund ganz viele Themen, die man diskutieren könnte. Aber ich finde, dass man als Gemeinde so eine gewisse Basisinformation, was findet bei uns statt, was für Events gab es bei uns, was für Möglichkeiten gibt es da, dass man das da auch sehr gut machen kann. Es gibt natürlich auch Möglichkeiten, eigene Plattformen zu hosten, eigene Sachen aufzubauen, aber halt alles sehr viel komplizierter und auch sehr viel komplizierter, die Leute hinzubekommen.
Ja, klar.
Was man ganz klar sagen muss, alles, was so alternative Plattformen sind, ja, wie Blue Sky oder Mastodon oder andere Dinge, da muss man einfach sagen, die versinken auch im kirchlichen Umfeld aktuell in der Bedeutungslosigkeit. Mhm. Also das kann man tun, aus politischen Gründen als einen weiteren Kanal, als Hauptkanal das zu tun. Damit wird man leider ein paar Nerds spielen, aber kaum eine breitere Gruppe in der Mitgliedschaft erreicht.
Ja.
Es ist genauso die Entscheidung, gehe ich auf einen Marktplatz, auf dem es laut ist und schmutzig und vielleicht auch noch Dreck von den letzten Ständen rumregt oder was auch immer und auch andere ihren Stand aufbauen, die mir vielleicht nicht gefallen, aber die Leute sind. Oder gehe ich in meine Kirche auf dem Berg am Waldesrand, die sicherlich als Location sehr viel hübscher und sehr viel meditativer und sehr viel angemessener ist, aber wo ich halt niemanden erreiche. Und beides kann Sinn machen. Und beide Formate machen auch Sinn.
Ja,
aber ich weigere mich eben zu glauben, dass diese Kirche am Waldrand das Hauptmotiv ist, was die Mehrheit der Gemeinden und Landeskirchen und Bistümer wirklich als Hauptangebot im Kopf hat. Ja? Das ist eine Nische, definitiv, auch mega wichtig. Ich halte auch Offline-Sein und Analogität für wahnsinnig wichtig. Und wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir über digitale Kirche reden sollten. Wir sollten über hybride Kirche reden. Mhm. Aber ich glaube, für diese Hybridität brauchen wir aktuell Social Media als Ergänzung.
Mhm. Da interessiert mich jetzt tatsächlich, wie stark und in welcher Form werden soziale Medien, also die verschiedenen Plattformen, die verschiedenen sozialen Medien, die zur Verfügung stehen, tatsächlich auch als Kommunikationskanal genutzt. Also man kann ja damit Verkündigung machen, man kann missionieren, man kann auch einfach nur informieren, man kann Community aufbauen und betreiben und mit den Leuten im Gespräch bleiben. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, aber welche Kanäle werden überhaupt zur Kommunikation genutzt und wie stark? Oder ist es tatsächlich auch so unterentwickelt, dass das eigentlich gar nicht richtig zur Verfügung steht als Medium zur Kommunikation?
Ja, die Frage hat so eine Reihe von Aspekten. Also der Hauptkanal, der genutzt wird überhaupt, ist nach wie vor die Gemeinde-Website. Das liegt daran, dass die überall verfügbar ist, ja, dass man sie sozusagen hat. Man hat nicht überall Social-Media-Kanäle der Gemeinde. Den Wunsch gibt es zwar breit, aber das Vorhandensein ist nicht da.
Und von daher ist die
Gemeinde-Website immer noch so ein zentraler Ankerpunkt.
Ja,
so, und dann ist ja schon relativ klar, das ist eine sehr einseitige Kommunikation. Ja, da sende ich was und man kann es sich angucken und verstehen oder nicht verstehen. Ich kann dazu auch theoretisch einen Rückkanal bauen, aber in der Regel sind Gemeindefablon Informations- und Verkündigungsplattformen. Wir haben was zu sagen, hört es euch bitte an. So.
Ja.
Das gilt auch für den Großteil, muss man ganz klar sagen, der Social-Media-Angebote auf breiten Plattformen. Inklusive dem, was zunehmend auch bei WhatsApp mit diesen Broadcast-Geschichten da passiert. Ja, das ist also in der Struktur ähnlich gestrickt. Bei allen Problemen, die sowas datenschutzmäßig und sonst was auch wieder in Teilen haben kann. Aber es geht tatsächlich erstmal um, man sendet Informationen an eine breite Zielgruppe.
Verstehe.
Dann gibt es dazu Interaktionen und es gibt auch Dialog. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, bis auf Ausnahmen ist der überschaubar. Da muss man aber auch ehrlich sein, das gilt für den Großteil von Social-Media-Plattformen. Also sehr viele Social-Media-Plattformen sind darstellen und senden und möglicherweise im Kontext weiterteilen, aber sind anders als bei den Anfängen von Twitter oder Facebook wenig Diskussionen oder echte Abstimmungen oder andere Vorgänge. Also gibt es, aber es ist nicht das Dominierende dabei. Insofern ist es keine wirklich zwei Wege Kommunikation, außer in der Form, man lässt halt Kommentare zu, man geht damit um, man reagiert auch wieder auf den Kommentar, man kann direkt eine Direct Message schicken. Also es gibt da Ansätze zu einer Wechselseitenkommunikation, aber es ist nicht die Haupttriebfeder.
Ja.
Kirchenkanäle sind jetzt nicht die mit den höchsten Engagementraten oder so, ja, in irgendeiner Form oder Kommentarraten oder sowas.
Ja.
Wobei es beim Thema Kommentar vielleicht ja sogar ganz gut ist. Also offenbar sind ja auch Kirchenkanäle nicht die, also es kommt vor und es ist nicht schön, dass es vorkommt, das ist ein Thema, aber auch was Hate Speech und andere Dinge angeht, gibt es andere Kanäle, die dafür, sagen wir mal, interessanter und prädestinierter sind und mehr darunter zu leiden haben, als jetzt die Instagram-Accounts von Kirchengemeinden. Zum Glück.
Und damit wäre leider eine passende Überleitung zu christlichen InfluencerInnen. Das interessiert uns natürlich als Seed-Netzwerk besonders, die Ergebnisse, die ihr da rausgefunden habt. Was gibt's denn da zu diesem Thema zu berichten? Also wer folgt christlichen InfluencerInnen? Wie viele Menschen nutzen deren Angebote, Kanäle und Communities?
Also das nimmt tatsächlich immer weiter zu. Also wir hatten beim letzten Mal in unserem befragten Sample so ungefähr jeden fünften, der es zumindest in einer gelegentlichen Form nutzt und wahrnimmt. Ich habe jetzt noch wöchentlich gefragt. Wir sind inzwischen, wenn wir das Sample vom letzten Mal zugrunde legen, so bei 25%, die es regelmäßig
nutzen. Also das ist schon jeder vierte.
Und zwar quer durch alle Altersgruppen mit einem Schwerpunkt bei jüngeren Menschen, aber durchaus auch bei Älteren. Also da ist eine Interessenslage und eine Struktur da und das Thema hat tatsächlich nochmal zugenommen, ja.
Toll.
Also sehr zugespitzt formuliert, es gibt deutlich mehr Menschen, die einmal in der Woche einem christlichen Influencer folgen oder sich das anhören oder anschauen, als es Leute gibt, die von einer normalen Kanzel erreicht werden können. Was wir auch gefragt haben, was ganz spannend war, wir haben mal gefragt, welche Art von Influencerinnen die denn folgen.
Das wollte ich dich gerade fragen, genau. Also sind es denn zum Beispiel, was man so den Eindruck hatte, immer diese amerikanischen Fundis, dass die sehr stark vertreten sind beim Following irgendwie, aber ist das denn eigentlich noch so überhaupt?
Also nicht so stark, wie wir befürchtet hatten. Die Haupt-Following-Geschichte betrifft klassisch deutsche Landeskirchen und Bistümer. Da verorten die meiste das. Es gibt viele deutsche Privatpersonen, denen auch gefolgt wird, wo man es nicht weiß. Es gibt auch durchaus welche, die bei Yid, Ruach Jetzt oder anderen Netzwerken zusammengeschlossen sind, denen man folgt. Also das sind so die dominierenden Gruppen. Aber ganz, ganz oben klar Bistümer und Landeskirchen. Die internationalen spielen eine deutlich geringere Rolle in der Gesamtstatistik. Guckt man sich an, wem jüngere Menschen folgen, dann bleibt die Rangfolge so. Aber zum Beispiel kommen dann amerikanische Influencerinnen schon auf niedrig zweistellige Werte. Das heißt, in der jüngeren Gruppe gibt es durchaus einige, die für das, was dort über den Teich an inhaltlichen Missionsanstrengungen kommt, sehr empfänglich sind, zumal die ja teilweise auch deutsche Dependancen haben und das entsprechend weiterverbreiten und da entsprechend gucken. Also das ist ein Thema, wo ich glaube, es ist sehr wichtig ist, dass Landeskirchen und Bistümer aktiv bleiben, und zwar alleine oder vielleicht sogar noch aktiver werden. Und zwar alleine, um einen Gegenpol auch gegenüber denjenigen zu setzen, die sonst diese Märkte, diese Bedürfnisse, diese Themen übernehmen werden. Und sorry, dass ich da von Märkten spreche, aber kommunikativ ist es dann eben Marktanteil. Ja. Es gibt ein Bedürfnis nach Themen, nach Inhalten in einem seelsorglichen, existenziellen, transzendentalen Bereich. Dieses Bedürfnis ist da. Das suchen Leute, das wird Leuten auch angezeigt. Die Frage ist nur, möchte man dann, dass denen nur amerikanische Fundamentalisten, und das gilt für einen großen Teil dort, nicht für alle, angezeigt werden, oder möchte man, dass denen eben genauso Angebote von Landeskirchen und Bistümern in Deutschland da entsprechend präsentiert und angezeigt werden? Also ich halte das Engagement sowohl von Landeskirchen und Bistümern und genauso auch was EKD und Bischofskonferenz angeht, für dringend ausbaufähig, was dieses Thema Influencer angeht. Einige Landeskirchen machen das ja auch sehr systematisch über eigene lokale Netzwerke, über Produktionsunterstützung, über andere Themen. Und ich halte das wirklich für ganz, ganz wichtig, wenn man so diesen Share of Voice, diesen Anteil an Wahrnehmung und Gespräch da nicht verlieren möchte und das komplett an andere aufgeben.
Letzte Frage zum Thema Social Media, die mich noch interessiert. Vielleicht mehr am Rande, aber trotzdem ganz spannend. Fast von Anfang an, seit es Social Media gibt, ist ja auch Social Media Sucht eigentlich immer ein Thema, vor allem bei jüngeren Menschen. Das ist auch eines der Argumente der BefürworterInnen von Social Media Altersschranken, die jetzt ja sehr in der Diskussion und auch im Prinzip im Kommen sind. Gibt's da auch eine Reflexion bei kirchlich orientierten Menschen? Was sagen die Ergebnisse eurer Studie dazu?
Also eine Reflexion gibt es. Die Reflexion sieht allerdings so aus, dass Kirchenmitglieder und Mitarbeitende, das war eine Frage, die an beide ging, bei sich selber kaum Indikatoren für Social Media Sucht sehen. Auch viel geringer als in der Gesamtbevölkerung mit der gleichen Fragebatterie quasi abgefragt. Und da sind wir so ein bisschen unschlüssig, wie man das jetzt interpretieren soll. Ja, also ob man sagen soll, okay, also offenbar haben Leute in einem religiösen Glaubensumfeld eine Resilienz für gewisse Suchtthemen in einem etwas stärkeren Maße als vielleicht Gesamtbevölkerung. Nicht in der Gesamtfläche, aber in einer gewissen Tendenz. Und oder haben sie einfach nur eine unkritischere Selbstreflexion an der Stelle und sind in Wirklichkeit genauso abhängig, sind sich dessen aber aus welchen Gründen auch immer nicht bewusst, weil dann Selbst- und Fremdbild sich so stark unterscheiden. Was da wirklich das Treibende ist, weiß ich nicht. Ich glaube, was wichtig ist, ist sich klar zu werden, Social-Media-Sucht ist ein Thema, was es in der Gesellschaft gibt. Es ist kein Thema, was ausschließlich junge Menschen betrifft. Natürlich kann es da besonders viel Schaden anrichten. Es ist ein Thema, was in einem ganz großen Maße auch ältere Menschen betrifft. Auch das konnte in den letzten Jahren sehr stark empirisch gezeigt werden. Und insofern ist es auch ein Thema, wo kirchliche Social-Media-Inhalte gegebenenfalls aufpassen müssen, gewisse Suchtfaktoren nicht zu stark zu triggern und da ein bisschen zurückhaltender zu sein. Mhm. Also den Anspruch sollte man da haben und auch genauso über Social-Media-Sucht und andere Dinge zu informieren. Umgekehrt glaube ich aber auch, dass es nicht bedeuten sollte, man zieht sich daraus zurück, weil, kommen wir zurück auf den Marktplatz, da sind halt die Menschen und ja, da passieren viele Dinge, die wir nicht gut finden und auf dem Marktplatz werden auch Produkte verkauft, von denen wir vielleicht nicht so toll finden, dass sie verkauft werden, weil sie klimaschädlich sind, weil sie ethisch problematisch sind oder was auch immer. Und trotzdem ist es, glaube ich, wichtig, da präsent zu sein, überhaupt wahrgenommen.
Ein anderes Angebot zu machen, ja.
Ja, genau. Zumal ich glaube, bei Kirche es immer mehr um eine Bringen als um eine Hohlstruktur geht. Ja, also zu erwarten, dass die Leute zu uns kommen, um was abzuholen, wird, glaube ich, immer schwieriger werden. Wir müssen dahin kommen, dass wir quasi schon da sind, wo die Leute was suchen. Das gilt für Social Media. Das gilt für andere Webauftritte und das gilt natürlich noch stärker für KI-Kompatibilität oder Auffindbarkeit in LLMs oder anderen Dingen.
Ja. Was eine Sache ist, die auf jeden Fall ein Stück weit noch eine Hohlstruktur ist, ist Seelsorge. Deswegen ist digitale Seelsorge auch noch ein bisschen ein neueres Thema. Wurden dazu jetzt eigentlich auch Fragen gestellt und wie sind die Meinungen dazu und vor allen Dingen, welche Use Cases gibt's dazu überhaupt?
Also es wurden dazu Fragen gestellt. Einerseits dahingehend, ob man überhaupt digitale Seelsorgeangebote kennt und wie man damit umgeht. Ungefähr so 40% kennen in irgendeiner Form digitale Seelsorgeangebote, also inklusiven Dingen wie Chat oder Online-Plattformen oder Chatbots oder ähnliche Bereiche.
Ja.
Allerdings sagen die meisten davon, ja, kenne ich, habe ich aber selber noch nie benutzt. Das ist so die Hauptperspektive. So.
Okay.
Und dann gibt es eine relativ kleine Gruppe, die sagt, nutze ich oft, das sind so 2%. Und dann gibt es nochmal so 5-6%, die sagen, ja, kenne ich und habe ich schon einmal benutzt. Das heißt, generell so eine diffuse Kenntnis ist da, aber das Thema selber nutzen und das andere spielt eine geringe Rolle. Das ist insofern ein bisschen überraschend, als dass die meisten sagen, eigentlich ist es wichtig, dass die Seelsorgeangebote und spirituelle Angebote und spirituelle Unterstützung auch zunehmend digital verfügbar sind. Also die allermeisten, also so um 60% sagen, das ist wichtig und sehr wichtig, dass man digitale Seelsorgeangebote hat, auf dieser übergeordneten Ebene.
Ja.
Wenn man dann aber konkret auf einzelne Angebote geht, also was man machen könnte, dann begegnet man einer riesigen Zurückhaltung. Also wenn man zum Beispiel ganz konkret danach fragt, wie wäre es denn, wenn man einen Chatbot hätte, der automatisiert ist, der immer verfügbar ist und der gemeinsam mit Seelsorgerinnen entwickelt wird, um so eine Art Erstbetreuung zu machen.
Ja.
Also gibt es solche Überlegungen, ähnlich auch im psychologischen Bereich.
Richtig, in der Forschung sowieso.
Genau, wir sollen so ein Angebot haben und dann sollen die Leute sich halt nicht von ChatGPT oder Gemini oder Copilot beraten lassen, sondern von einem Chatbot, der einen entsprechend geschulten Hintergrund hat und der an kritischen Stellen nicht immer weiter berät, sondern direkt Kontakt zu Menschen herstellt oder zumindest das anbietet. Das andere wäre datenschutzmäßig schwierig, aber anbietet, direkt ein Gespräch zu führen oder einen Chat zu führen oder irgendwas anderes. Also so ein erstes Auffangbecken zu haben.
Ja.
Und wenn man das fragt, dann kriegt man dafür ja eher eine, sag mal, mittelmäßige Ablehnung für das Thema. Ja, also es gibt eine wahnsinnige Zustimmung zu den Themen auf so einer übergeordneten Ebene. Es gibt eine ziemlich starke Ablehnung auch auf einer konkreten Anwendungsebene. Und es hat aus meiner Sicht aber viel damit zu tun, dass nur ein sehr diffuses Wissen über das Thema existiert.
Weil an sich würde man es nämlich sonst erstmal als Widerspruch interpretieren, oder? Also in sich zu sagen, eigentlich wäre es total wichtig, digitale Seelsorgeangebote zu haben, wenn man dann aber nach konkreten Beispielen fragt, dass sie eigentlich im Prinzip abgelehnt werden.
Ja, das gilt aber für ganz viele Dinge, gerade auch im kirchlichen Umfeld. Also ich weiß nicht, ob das Vorsicht ist oder Konkretisierung ist oder ob das in Teilen manchmal auch schon so ein bisschen Richtung Doppelmoral geht, ja. Mhm. Also es hat ja so eine gewisse Struktur wie dusch mich, aber mach mich nicht nass.
Ja.
Also es ist ja. so ein bisschen schwierig. Wir begegnen das auch bei anderen KI-Themen. Wir begegnen zum Beispiel, wenn man nach Ethik und KI fragt,
ja,
das ganz, ganz hehren, hohen ethischen Anforderungen, also ganz starke Zustimmungswerte dahingehend, dass man zum Beispiel immer einen Menschen im Loop haben sollte, also diesen Human in the Loop haben sollte. Mhm. Oder ganz starken Zustimmungswerten, wenn es darum geht, das immer klar zu kennzeichnen und sowas. Was ja. ich alles gut finde. Aber all diesen ethischen Themen haben ganz, ganz klare Zustimmungswerte bis hin zu, dass manche der Auffassung sind, man sollte sogar KI und alles, was psychologisch ist, gesetzlich stärker regeln. Ja.
ja.
Also bei all sowas gibt es ganz hohe Anforderungen. Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, wenn man dann gerade Kirchenmitarbeitende nach ihrer eigenen KI-Nutzung fragt, dann erfolgt die meistens unabhängig von Guidelines, weil es angeblich keine gibt. Kann der Fall sein, muss nicht der Fall sein, der eigenen Einwand. Es sagen einem 20%, aber auch ganz klar, also knapp 20%, ich würde meine KI-Anwendung, weil sie meine Arbeit so stark erleichtern, auch dann weiter nutzen, wenn meine eigene Organisation es mir verbieten würde.
Ach.
Und in Teilen mache ich das auch. Ja, willkommen beim Thema Schatten-KI. Das heißt also, wenn ich über meinen eigenen VPN-Tunnel, meinen eigenen Zugang, über meinen kirchlichen Rechner das nicht darf, dann mache ich es halt auf dem privaten Rechner.
Ach.
Ich spiele die Sachen hin und her und gestalte es da, weil ja die Arbeitserleichterung so groß ist. Und weil ja mein, das sehen wir in den offenen Antworten, weil ja meine Motivation und mein Thema so stark ein Higher Good ist, so stark ein Thema ist, was ich vorantreiben will und was eine höhere Wertigkeit verfolgt, dass das schon okay ist, wenn ich das mache in dem Bereich. Das heißt, es gibt wenig Guidelines und da, wo es welche gibt, werden sie offenbar auch nicht wirklich respektiert. Und wir reden hier nicht über wenige, das sagt uns jeder fünfte Befragte. 20%. Jetzt muss man wissen, 50% nutzen überhaupt KI halbwegs regelmäßig oder zumindest selten. Das heißt also ungefähr 40% der kirchlichen Mitarbeitenden haben da ein, sagen wir mal, entspanntes Verhältnis zu KI-bezogenen Regelungen. Hat aber auch damit was zu tun, dass nur ein Bruchteil, nämlich so jeder vierte bis fünfte, überhaupt irgendeine Form von KI-Weiterbildung hatte. Viele hätten gerne eine, haben aber noch keine absolviert. Und dann reden wir noch nicht über die Qualität der Weiterbildung, sondern wir reden überhaupt über irgendeine Form von Weiterbildung. Also heißt, KI erscheint bei Kirche wie Digitalisierung insgesamt an vielen Themen als ein relativ strategieloses Thema.
Ja.
Zumindest so, wie es bei den einzelnen Mitarbeitenden ankommt. Es mag von oben anders gedacht sein, aber es klappt offenbar nicht, das nach unten durchzudeklinieren und zu kommunizieren. Und der Eindruck ist eher, dass viele sich da orientierungslos fühlen und gerne Guidelines oder andere Zugänge nochmal hätten.
Das heißt, da, wenn man auf die Studie schaut, sieht man ganz klaren Nachholbedarf als ein Ergebnis, oder?
Ja, und zwar gerade beim Thema KI, Grund- und Weiterbildung. Kirchliche Mitarbeiter, wenn ich es richtig im Kopf habe, so ungefähr 35-40% wünschen sich genau diese Art von Weiterbildung, aber hatten sie bisher nicht und haben sie dieses Jahr auch noch nicht konkret geplant. Und das ist sicherlich ein Riesenfaktor, wo man viel machen kann. Genau wie das ganze Thema Guidelines, sind ja auch die EKD und andere dran, glaube ich, nochmal eine Rolle spielen würde, um überhaupt so eine gewisse Orientierung in diesem Bereich zu haben und die Vorteile zu nutzen, aber eben auch bewusst zu sein, wo die Grenzen gerade bei allgemein verfügbaren, nicht speziellen Tools da tatsächlich sind.
Ja, das bringt mich direkt zur abschließenden Frage, Holger. Ich weiß, dass du mit dieser Studie schon sehr, sehr viel unterwegs warst, seit sie veröffentlicht worden ist vor kurzem, dass du bei ganz vielen Kirchenleitungen und Tagungen und so weiter Ergebnisse vorgestellt hast. Deswegen interessiert mich tatsächlich nochmal, wie denn Dirk 2 bisher aufgenommen wurde, ob vielleicht sogar schon erste Konsequenzen gezogen wurden oder was du dir vielleicht auch wünschen würdest, welche Entwicklung das Ganze dann nimmt.
Also die Studie ist bisher gut angekommen. Sie ist von vielen Leuten rezipiert worden. Wir haben viele Einladungen und ganz, ganz viele Gesprächsmöglichkeiten. Und wir merken auch ganz konkret, dass das insbesondere auch an den Stellen, wo kirchliche Strategiearbeit zu diesen Themen stattfindet, direkt einfließt. Also wo man direkt merkt, das hat jetzt Auswirkungen auf Richtlinien, auf Guidelines, auf Empfehlungen oder auch auf strategische Kommunikationsplan.
Na, das klingt doch schon mal gut.
Und es ist auch viel mehr, als es sozusagen beim letzten Mal war, wo wir da angesprochen werden, wie es wahrgenommen wird, wie es aufgenommen wird. Und zwar sowohl in der kirchlichen Praxis als auch in der Wissenschaft. Also das funktioniert tatsächlich gut. Auf der anderen Seite muss man sagen, es sind die Leute, die danach fragen und dies wahrnehmen, die ohnehin eine Affinität für diese digitalen Themen haben. Und in der Summe beobachte ich beim Thema Digitalisierungsstrategie und KI-Strategie von Kirche tatsächlich primär noch eine relativ große Strategielosigkeit. Also zumindest, wenn es darum geht, das runterzubrechen zu den Mitarbeitenden. Wir haben zum Beispiel die Mitarbeitenden befragt, wie sie denn selber wahrnehmen, was die Digitalisierungsstrategie oder die KI-Entwicklung in ihren Organisationen treibt. Und die Antwort ist, was es nicht ist, ist Theologie. Was es nicht ist, ist Strategie. Was es ist, sind zufällig vorhandene Budgets, extremer lokaler Bedarf und persönliche Affinitäten zum Thema durch einen leitenden Geistlichen. Das sind die Sachen, die das Ganze treiben. Und wenn man sich mal insgesamt Strategieentwicklung auch auf landeskirchlich oder auf EKD-Ebene in den letzten Jahren anschaut, mit einem gewissen Abstand zu Corona, dann ist das Thema Digitalität zurückgedrängt oder komplett verschwunden. Der Hauptberichtband der KMU, also der Kurzberichtband mit diesen 100 Seiten, hat das Thema digital, online, Internet oder sowas nur dann drin, wenn er über die eigene Internetpräsenz der Studie redet. Ansonsten spielt das beim Thema Zukunft der Kirche keine Rolle. Im großen Band gibt es ein Kapitel dazu mit 2, 3 Beiträgen, die auch super sind. Es gibt auch 2, 3 Fragen im Gesamtkatalog da drin. Das ist nicht der Punkt, aber es ist so ein Thema, was ganz, ganz klar extrem nachgeordnet wird. Und zwar auch sehr bewusst strategisch nachgeordnet wird. Und das halte ich für falsch. Und ich würde mich freuen, dass diese Studie und ihre Daten zusammen mit dem, was ganz viele KollegInnen zu dem Thema auch machen, gerade auch im Wissenschaftsumfeld, ein bisschen so ein Weckruf ist, als Kirche sich ja bewusst zu werden, digitale Strategie und KI-Strategie ist kein nice to have. Es ist ein must have. Es ist nicht das alleinige zentrale Element einer zukünftigen Strategie. Das sollte geistig sein in der Struktur, sollte inhaltlich sein. Aber wenn ich diese Komponente nicht habe, sondern einfach so weitermache wie bisher, dann werde ich noch mehr Probleme bekommen mit Mitgliederstrukturen, mit Aktivitäten, mit anderen Dingen. Und das wäre schade, weil es sozusagen relativ einfach vermeidbar wäre. Also ich wünsche mir ein bisschen, dass die Studie vielleicht auch so als ein Weckruf auch an die Leute wirkt, die bisher diesen Themen eher ausweichen. Aber ganz, ganz viele machen es auch aktiv und machen tolle und hervorragende Arbeit. Und die nutzen es auch jetzt schon sehr stark für ihre eigenen Argumentationen, was mich sehr freut.
Dann vielleicht als allerletzte Frage, wie ist denn der Ausblick? Werdet ihr weiter dranbleiben können? Wird es vielleicht ein Dirk 3 irgendwann geben?
Also auf alle Fälle werden wir jetzt die nächsten 1,5 Jahre weitere, wir nennen das immer Sonderauswertungen machen, also uns noch spezifischere Zusammenhänge angucken, die wir jetzt noch nicht ausgewertet haben. Und ja, es gibt zumindest im Hinterkopf die Idee und die Überlegung bei denjenigen, die die Studie jetzt getrieben haben, wie der Macromedia University und auch dem Versicherer im Raum der Kirchen, möglicherweise wieder in so einem Abstand von 3 Jahren noch sowas zu machen. Aber das ist aktuell noch Zukunftsmusik. Sinn wird es aus meiner Sicht noch ein drittes Mal machen, wenn man dann wirklich mal so eine Entwicklung und so einen Bogen aufzeigen könnte.
Ja. Ja, und weil die Daten ja wirklich gebraucht werden, würde ich behaupten, jetzt auch nach dem, was wir gerade wieder besprochen haben.
Und vor allem ist diese Daten ja aktuell in der Form irgendwo anders gibt. Und ich glaube, wir tatsächlich so eine wichtige Lücke sowohl in der wissenschaftlichen Forschung als auch in der praktischen Anwendung damit auffüllen können, um die aktuell aus den gerade geschilderten Gründen sich sonst niemand so intensiv kümmert. Deswegen nochmal, ich freue mich über jeden, der es nutzt. Das sind Gott sei Dank viele und das anwendet. Und ich würde mich freuen, wenn es ein kleiner Weckruf sein könnte für diejenigen, die immer noch glauben, Digitalstrategien und KI-Strategien sind nice to have. Ich halte sie wirklich für must have, um auch die Überlebensfähigkeit und die Weiterentwicklung dieser Organisation, an die ich an der Stelle auch glaube, tatsächlich gewährleisten zu können.
Ein gutes Schlusswort, lieber Holger. Vielen lieben Dank für Rede und Antwort, für deine Zeit, vor allen Dingen aber für die ganzen spannenden Ergebnisse aus der 2. Studie zur Digitalisierung im Raum der Kirchen, Dirk 2, Dirk 2026. Wer sich dafür weitergehend interessiert, findet natürlich alles Wichtige dazu in den Shownotes zu dieser Episode. Wenn ihr dazu Fragen habt, Ergänzungen, Kommentare, Anregungen oder auch wenn ihr allgemein Lob oder Ärger loswerden wollt, erreicht ihr uns wie immer via Direct Message auf unserem Insta-Kanal @yeet_netzwerk oder natürlich über unsere Website www.yeet.de. Ja, vielen Dank, lieber Holger, für deine Zeit, wie gesagt, und vielen Dank fürs Zuhören euch da draußen und auf Wiederhören bitte.
Vielen Dank dir, Claudius, fürs Gespräch.